Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Bärtigste Grüße an Simon in Berlin.
Ja, ich grüße dich bärtig zurück, Lukas. Heute bist du mit einer Kapuze, du siehst ein bisschen aus wie Kenny aus South Park hier vor Skype. Ja. Was ist da los?
Ich hoffe, ich überlebe diese Folge.
Ja, nicht mit mir, mein Freund.
Ja, ich bin heute halt so ein bisschen kuschelig drauf. Und du?
Ja, ich hab hier meine Fleecejacke an. Also mir ist eigentlich viel zu heiß, fällt mir gerade so auf. Boah, Alter, ey, das ist so schlimm. Weißt du, was man sich denn einfach vorstellt? Das ist furchtbar. Ich will jetzt direkt an der Stange hinter mir tanzen, Alter. Vater.
Oh, ja, wenn wir in der Folge von Scrubs wären, dann könnte ich mir sehr gut das vorstellen. Ein kleiner Blick nach oben rechts.
Und ja. Ja, Lukas.
Was bewegt dein Herz?
Ach so, bei mir. Ja, wir hatten gestern ja Schritt zurück. Das ist ja quasi so ein Ding bei uns in der JKB, was wir machen außerhalb des Gottesdienstes.
So eine Art zukunftsorientierte Gemeindeentwicklung.
Nö.
Schritt zurück.
Könnte auch jetzt einmal ist einfach so ein bisschen tieferer Input geht da raus.
Also quasi zwei Schritte vor, ein Schritt zurück.
Aber du, ja.
Ja, irgendjemand muss sich den Namen mir ausgedacht
ja,
haben.
Ja, also ich glaube, da geht's so ein bisschen back to the roots mäßig. Ich habe ehrlich gesagt den Schöpfer dieses Projekts noch nie gefragt. Das ist richtig dumm. Aber ja.
Ja, okay. Aber, dann, was war denn der gestrige Rückschritt?
Der gestrige Rückschritt war, dass ich da theologisch einen großen Hammer ausgepackt habe. Aber was viel wichtiger ist.
Ja, bitte.
Es gab, ich habe auch Bier gekauft. Ja.
Ach so. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, eine Meldung.
Ja.
Simon hat Bier gekauft.
Ja, pass auf, ich sag dir aber wieso. Ja?
Oh.
Ja, eigentlich hatte ich das nicht vor und ich war dann in Kaufland, nicht in Kaufland, bei Rewe war tatsächlich diesmal und wollte nur so ein bisschen eine Milch kaufen und Bananen und so. Und dann laufe ich dann gerade an den, weiß ich nicht, Spirituosenabteilung vorbei, glaube ich, heißt das so?
Ja, du kennst dich da ja nicht so aus.
Richtig? Bin da ja ganz unbedarft. Und dann grinste mich ein Kasten Störtebäcker an, Lukas. Störtebäcker.
Ah,
ich dachte, das gibt es überhaupt ja nicht außerhalb der Ostsee. Und jetzt war ich einfach angehalten, diesen Kasten mitzunehmen. Er wollte mitgenommen werden. Ich kann ihn doch nicht zurücklassen.
Der süße Kleine, ne?
Ja. Und dann laufe ich also mit einem Kasten Störtebäcker durch die Stadt. Und mir ist wieder aufgefallen, man sollte einfach nicht irgendwie mit 20 Minuten Fußweg einen verdammten Bierkasten durch die Gegend tragen. Ja, es war ganz furchtbar
war
schwer.
War das denn jetzt das Einzige, was du gekauft hast?
Ach so, die Milch und die Bananen waren auch dabei. Ich habe tatsächlich vieles andere vergessen. Ja.
Wegen dieses Störtebäcker-Kastens.
Ja, es hat mich so, ja, ich glaube, das war auch gut so. Wenn ich noch mehr auf den Kasten draufgelegt hätte, dann wäre ich gestorben, ey. Ja, aber es gibt Störtebäcker, gibt es in Berlin. Das ist toll. Es ist echt,
Glückwunsch.
Es ist vielleicht auch echt elendig, dass ich mich über sowas freue. Aber nachdem wir ja auf Pöhl waren und da Störtebäcker getrunken haben, dachte ich so, Mann, das ist schon geil.
Ja, es ploppt auch gut, wie man nachhören kann in unserer Sonderfolge zur Night of the Pots.
Ja, das stimmt. Ich habe das ja, hier liegen ja die ganzen Bierdeckel noch neben mir, weil ich die, also hier, und dieses Zimmer, dieses Arbeitszimmer ist direkt neben dem Balkon und der stand auf dem Balkon. Oh, und jedes Mal, egal wer die Flasche geöffnet hat, das war immer so ein richtig gesunder Plopp. Also, meine Herren, die Störtebäcker Brauerei, ich danke euch, dass ihr so ein großartiges Bier in jeder Hinsicht macht. Ja. Es sieht gut aus, es ploppt gut, es schmeckt gut. Ja.
Simon, die werden dir trotzdem kein Geld dafür zahlen, dass du das sagst.
Ja, ich fürchte es auch. Aber ich möchte ja auch kein Geld dafür haben. Ich bin ja immer davon überzeugt, dass man gute Produkte auch einfach so bewerben kann.
Alles klar. Super. Gut, du Werbeopfer. Dann lass uns doch das beste Produkt der Welt bewerben.
Aber ich muss dich jetzt schon noch fragen, wie ist denn jetzt eigentlich deine Woche gewesen? Jetzt, ich habe ja auch noch einen von dir gehört. Ich quatsch dich hier voll und du willst schon wieder in die Bibel rein.
Ja, ich will immer nur die Bibel lesen.
Ja.
Ich bin ein Nerd.
So, komm, gib dir die Minuten noch. Also, erzähl mal.
Ja, diese Woche hat meine sogenannte wissenschaftliche Abschlussarbeit begonnen. Ich habe jetzt 3 Monate minus 5 Tage Zeit, diese Arbeit zu schreiben.
Und das wird mich jetzt so vor allem beschäftigen.
Boah, Alter, aber du bist ja immer beschäftigt. Also irgendwie ist es jetzt, fühlt sich für mich jetzt auch genauso an wie vorher.
Kann es ja von mir aus auch, du merkst es ja nicht, dass ich mich mit was anderem beschäftige.
Ja, kann ich das eigentlich mal lesen?
Ja, also bisher ist nichts geschrieben und ich muss auch erstmal selber lesen, aber gerne, wenn es dann irgendwann mal fertig ist, dann kannst du lesen und alle Rechtschreibfehler markieren.
Oh nein, das kann ich ja selber nicht.
Na, dann kannst du es halt nur lesen.
Dann kann ich es nur lesen. Ja, vielleicht verstehe ich es auch gar nicht. Und,
ja, wahrscheinlich. Wir verstehen das ja meistens nicht, weil ich so hochsprachlich drauf bin.
Ja, bist ja so ein harter Theologe.
Ja, hart, genau.
Mit Nickelbrille und...
Und Bart.
Und Bart. Nee, aber geil.
Nickelbrille und Bart.
Aber ich finde das geil. Ich bin echt gespannt, wie das wird.
Ja, ich auch.
Wirklich. Finde ich gut. Okay, ja, dann rein in die Bibel. Ich merke schon, du bist richtig hibbelig. Du sitzt schon da und kannst dich auf gar nichts mehr anderes konzentrieren. Ja, dann podcasten wir jetzt mal hier über die Bibel. Verzeih uns. Heran.
Ja, darf ich?
Ja.
Darf ich endlich?
Ja, darfst du.
So, mein Lieb. Danke. Na, dann lese ich mal vor. Markus 7, die Verse 31 bis 37. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Na, bist du sprachlos, wa?
Nee, aber ist ja schon eine schöne Bibelstelle. Da, also ich habe mich ja wie immer nicht vorbereitet, also wie häufig, aber da fällt mir was so ein.
Wow. Na schön, also assoziatives Bibelgaming, erzähl mal.
Nein, wir müssen von vorne nach hinten gehen, schön durch.
Ja. Siehst du, du hast schon was gelernt, ja? Methodisches Vorgehen. Als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, da waren wir ja letztes Mal, Jesus auf Mini-Urlaubstrip. Ja, vielleicht so ein Wochenendtrip, schnell mal nach Tyrus, wo er dann ja überfallen worden ist sozusagen von dieser Frau aus Syrophönizien, die dringend Hilfe für ihre Tochter brauchte. Skandalöse Situation, aber Jesus hat sich überreden lassen. Wie wir festgestellt haben, manchmal muss man sich auch Gott an den Armen hängen und quengeln, dass er doch endlich hilft. Und jetzt ist Jesus also mit seinem Kurzurlaub da fertig und jetzt kam er durch Sidon ans Galiläische Meer mitten in das Gebiet der 10 Städte. Kannst du dir das geografisch vorstellen, Simon?
Nö. Ehrlich gesagt muss ich gerade in meinem Kopf rekapitulieren. Das ist doch wieder die Stelle mit dem verrückten Legion gewesen, oder?
Genau, der brave Verrückte, der aus Gerasa.
Da ist er jetzt.
Das ist im Gebiet der 10 Städte, die sogenannte Dekapolis. Ja, so nannten das die Griechen. Da geht er am Schluss hin, ja. Aber das Verrückte ist, Sidon liegt nördlich von Tyrus am Mittelmeer. Er kam durch Sidon an das Galiläische Meer. Das heißt, eigentlich geht er erstmal vollkommen weg von Galiläa, um dann einen riesigen Bogen zu schlagen, der dann ins Ostgebiet vom See Genezareth geht. Ja, also muss man sich nochmal an der Karte angucken vielleicht.
Also ich finde, dann hat er seinen Urlaub ja fortgesetzt. Dann war er wandern eine ganze Weile.
Kannst du so sagen. Da muss er eine Weile unterwegs gewesen sein. Also hier mal ein Paradebeispiel von geraffter Erzählung. Ja, innerhalb von einem Satz macht Jesus eine Reise von mehreren Tagen, vielleicht sogar Wochen.
Ja.
Also die Ausleger streiten sich darum, warum er das macht. Es gibt Leute, die sagen, er wollte nicht in jüdisches Gebiet in dieser Zeit. Wer weiß warum. Aber das legt sich deswegen nahe, weil Tyrus ja ein griechisch geprägtes Gebiet ist, Sidon auch eine griechische Stadt ist. Ja, und wenn er dann einen großen Bogen geht, geht er im Wesentlichen den großen Bogen um israelisches Gebiet herum und bewegt sich dann nur im Osten des Sees Genezareth, sodass er nicht einmal die Füße auf jüdischen Boden setzt. Interessant, nachdem er erst gesagt hat, ich bin nur für die Kinder gekommen, ja, letzte Folge, womit er die Juden meinte, und jetzt ist er aber für die gar nicht groß erreichbar. Klar, in diesen Gebieten wohnen auch überall immer mal wieder Juden unter den Griechen, Aber es ist jetzt schon so, dass er da den weitestgehend ausweicht.
Ja, was hat denn der für ein Problem jetzt? Also hat er jetzt irgendwie gecheckt, boah geil, das ist ja mit den, die Heiden sind ja irgendwie viel lässiger drauf, ja, dann kommt nicht gleich irgendein wütender Mob und disst mich dafür, was ich mache. Dann renne ich mal hier rum und mach meine Wunderchen, oder was?
Ja, gute Frage. Vielleicht musste er sich auch ein bisschen zurückziehen, nachdem er die Pharisäer und Schriftgelehrten so hart gescholten hat am Anfang dieses Kapitels.
Ja, weil die Zeit ja noch nicht erfüllt ist, ne? Also wäre blöd, ja, wenn sie ihn 3 Wochen vorher kreuzigen. Ah, war das war ein Spoiler, so, es tut mir leid. Ja, er wird gekreuzigt.
Oh nein. Mm.
Ja.
Vergiss es. Genau. Ja, vielleicht ist es so, das braucht ja manchmal Suspense, ja, so eine Geschichte. Und dann nimmt sich die Hauptfigur zurück, damit nicht gleich alle, wie im politischen Geschäft, nicht gleich alle über ihn herfallen. Sagen wir mal, vielleicht ist es so. So, ne? Es sind jetzt nicht viele tausend Millionen Wunder bisher berichtet aus dieser Action in Tyros und Sidon. Deswegen wissen wir auch nicht genau, was er da will. Aber wir können ja immerhin uns das so ein bisschen plausibilisieren und sagen, vielleicht wollte er einfach tatsächlich ausweichen oder brauchte mal ein bisschen Zeit für sich oder was auch immer.
Ja, ja.
Und es sind nur wenige Dinge, die da berichtet werden. Vielleicht sind die Dinge Markus auch nicht so wichtig oder er weiß nicht so viel davon. Oder Jesus war tatsächlich alleine unterwegs und deswegen hat kaum einer von den Sachen berichtet, die er gemacht hat.
Was ich ja spannend finde, wenn es dann weitergeht, ne, der kommt da also in das Gebiet der 10 Städte und sie, also wahrscheinlich Menschen, andere,
die Leute, ja,
zu ihnen einen, der taub war und stammelte und ne, baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und offensichtlich, ja, ne, die kennen ihn und so und merken schon, der kann das. Vielleicht erinnert sich auch noch an die Legion-Nummer. Ja. Aber was ich ja sehr spannend finde, ist, ja, in Griechenland gibt's keine Kranken und Krüppel. Da gibt's so 1, 2. Bei den Juden sind alle fertig. Ja, da bringen sie dann, sie hauen Tausende in denen. Aber hier sind irgendwie keine da. Ist natürlich eine völlig überspitzte Quatschaussage. Aber ja, es ist irgendwie schon auffällig, dass die, sagen wir mal, die Masse sich doch schon in Grenzen hält.
Ja.
Und das ist halt so anders als in den ganzen anderen Geschichten davor.
Na, was glaubst du, woran das liegt?
Also, ich kann ja nur vermuten. Und ich glaube, ja, das liegt halt hauptsächlich daran, dass er nicht so bekannt ist. Oder dass man das nicht so glaubt bei den Griechen, ja. Und dass halt tatsächlich ein paar kommen und da einfach so gut verzweifelt genug sind, das mal einfach zu probieren. Oder eben Leute, die dann doch mal dabei waren und so. Aber es ist eher unbekannt.
Ja, also es wird ja wohl nicht daran liegen, dass die Griechen nicht an Wunder glauben. Das tun sie ja durchaus auch. Wobei sie vielleicht nicht erwarten, dass... Ja, wobei, es gibt auch Magier zu der Zeit.
Ja, und so, ne? Aber die Griechen sind ja schon eher rational.
Ja, eher philosophisch geprägt, aber ich glaube, das drückt sich eher darin aus, dass sie später ordentlich Probleme haben, die Botschaft vom Kreuz, oh, Spoiler, bei Paulus zu verstehen, ja, weil die so unrational ist, ja, so, weil Gott sich so dumm verhält damit. Na, da haben sie ja ordentlich Probleme, aber ich weiß nicht, ob das an der Stelle hier wirklich sinnvoll ist, weil auch in Griechenland hat man eben, in griechischen Gebieten, im griechischen Denken hat man mit Wundern gerechnet und viele Magier gesehen. Das wird wohl nicht der Grund sein. Gut, aber sie bringen immerhin Einzelne.
Genau, also offensichtlich geht's hier um jemanden, der taub ist und stammelt. Wenn er stammelt, also ich denke mal, das ist ganz einfach so, jeder, der mal einen tauben Menschen gehört hat, der redet. Es ist ja so, dass Taube, die dann auch Zeichensprache lernen und so weiter, dass die auch tatsächlich da trainiert werden, richtig zu reden. Also das wird tatsächlich an taubstummen Menschen unterrichtet, damit sie so ein bisschen lernen, okay, wenn du die Zunge so machst, dann klingt das für die Menschen so und dann verstehen die dich besser. Und es gibt Leute, die das richtig krass können und dann fast nicht mehr stammeln, sagen wir mal. Also, aber die hören sich ja nie selber und deswegen ist es, glaube ich, auch ein lebenslanges Training. Ja. In diesem Fall, wahrscheinlich hat ihn niemand trainiert und dann kam er auch wirklich nur Gesabbel raus, was ja in der Antike auch ein totales Drama war, weil diese Art Zeichensprache, glaube ich, wie wir sie heute kennen, glaube ich, gab es so nicht.
Nee.
Oder beziehungsweise deutlich reduzierter und das war, also taubstumm zu sein, war wirklich ein Kommunikationsproblem. Also nicht mehr wie heute.
Aber auch hier ist es ja wieder so, dass jetzt andere Leute den hinbringen, ne? Also wer weiß, welche Leute das sind, wie du schon sagtest, es sind nur sie, irgendwelche Volksmengen, kann die Familie sein, kann aber auch sein, dass er sozusagen vorgeschoben wird nach dem Motto, hier, gucken wir mal, ob das, was von dem berichtet wird, diesem Jesus da wirklich wahr ist. Wir nehmen mal einfach einen, der, ne, unheilbar ist und stellen ihm den hin. Aber was du sagst, heißt ja, dass das Stammeln quasi nur ein Folgesymptom der Taubheit ist.
Genau.
Gut, also 2 Probleme, die der Mensch hat, offensichtlich aufgrund der Taubheit. Und sie baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Ich finde ja interessant, dass sie so genau wissen, was er machen soll. Na, also sie sagen ja nicht, heile ihn oder sowas. Vielleicht erwarten sie das ja gar nicht mal, sondern sie beten um Handauflegung. Und das heißt ja erstmal, wenn das jemand ist mit großer Würde oder ein besonderer Mensch, dass man dann schon was Gutes davon erhofft. Aber der Begriff Heilung spielt hier erstmal noch keine Rolle. Ne? Mhm. Das ist eher sowas wie von wir würden jetzt sagen, aus christlich-jüdischer Tradition von Segen oder so. Aber das ist ja durchaus auch eine Alltagsgeste schon immer gewesen, dass man jemand die Hand aufgelegt hat im Sinne von Unterstützung, ne? So die Hand auf die Schulter sozusagen.
Welche Erfahrung hast du denn mit Handauflegen?
Welche Erfahrung habe ich mit Handauflegen?
Also das mit dem Handauflegen, das ist ja in der christlichen Tradition, ist es ja schon ein komplexeres Thema. Und da glauben wir oder glauben Christen ja schon mehr, als dass es eine warme Berührung ist. Und wie ist es denn da bei dir? Was hast du da in deinem Leben mal mit Handauflegen erfahren?
Ich versuche erstmal herauszufinden, worauf du genau hinaus willst.
Naja, ich versuche ja tatsächlich so ein bisschen das zu deuten. Hätte ich mich vorbereitet, wäre das tatsächlich etwas gewesen, wo ich vorher gelesen hätte mal, was es denn da alles gibt. Jetzt muss ich tatsächlich aus meinem Kopf extrapolieren, aber deswegen möchte ich dich da so ins Gespräch ziehen.
Ja, okay. Ja. Also ich finde ja, Handauflegen ist eine unterstützende Geste. Also durch die Hand verändert sich im ersten Moment nichts, aber sie wird halt zum Medium. Also wenn du halt jemandem die Hand auflegst oder die Hand aufgelegt bekommst beim Gebet oder bei einem Segen, der dir zugesprochen wird, dann hörst du das nicht nur, sondern du kannst es auch spüren durch die Hand. Weißt du, ich finde, dadurch wird sozusagen die Leiblichkeit, dass wir einen Körper haben und nicht nur irgendwelche Geistwesen sind, die irgendwo rumfliegen, nochmal deutlich. Und dadurch kannst du das halt auch mit deinen ganzen Sinnen wahrnehmen, dass dir das zugesprochen wird. Und ich denke auch, dass wenn es zum Beispiel um Sachen geht wie Heilung, dass so ein Aspekt der Leiblichkeit, also das ist schon wieder so ein dummes Theologenwort, ja, Leiblichkeit, aber es, ne, einfach, dass man das körperlich spüren kann, dass das hilfreich ist, weil es ja um etwas Körperliches geht dabei.
Ja, tatsächlich, redest wie Theologe, ist fantastisch. Aber ja.
Danke, du Arsch. um mal kurz aus der Rolle zu fallen.
Ich würde das schon so unterstützen. Also ich meine, was wir in meinem Studium zum Beispiel tatsächlich ja in Essen tatsächlich gemacht haben, was ich ganz cool fand, wenn wir neue Kommilitonen dazu bekommen haben oder eben Kommilitonen gegangen sind, dann hat man halt für die nochmal gebetet. Dann hat man die so in den Kreis genommen und dann haben alle die Hand aufgelegt. Das kann sehr ungewohnt sein, ist aber ganz schön crazy, wenn 50 Studenten irgendwie dich über den Schulter, Kopf und Rücken und Brust berühren. Also bei den Frauen haben wir da aufgepasst, aber aber du weißt schon. Ist schon ein Spacken, ey. Es ist aber schon cool, also weil es einfach, es wird erstmal richtig krass warm, ja, man ahnt ja nicht, wie viel Wärme von Händen ausgeht, ja. Dadurch ist natürlich, ja, diese körperliche Berührung verintensiviert tatsächlich alles, was die Leute auch sagen, weil die Menschen kommunizieren, die Finger bewegen sich, das ist schon richtig krass, aber es gibt ja noch den Aspekt, dass man in der christlichen Tradition, hat man ja mit Handauflegung tatsächlich Segen quasi übermittelt, ja, also auch tatsächlich Heilige Geistwirkung übermittelt so. Und das tatsächlich richtig krass. Da kommt nämlich diese Sache, dass in der christlichen Tradition man sagt, oder in der christlichen, im Glauben halt auch sagt, dass halt von uns der Heilige Geist ausströmt. Und das bedeutet, dass man sagt, die Berührung ist quasi ein Supraleiter. Und geht auch ohne, ja, aber mit ist besser und tatsächlich passieren da auch spirituelle einfach Dinge, so. Und diese Spiritualität, das ist, was wir halt glauben, ist halt, dass die halt eben auch Heilung bewirken kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit sollte man sich bei dieser Thematik so aus dem Fenster lehnen, aber ich sag jetzt nur, was ich tatsächlich persönlich glaube, ist, wenn du für jemanden betest, wenn er krank ist und ihn die Hand auflegst, dann hat das eine Wirkung, die es nicht hätte, wenn du es nicht tust. Und das ist tatsächlich einfach eine Erfahrung. Es bleibt vielleicht ein bisschen evangelikal, was ich hier sage, aber
geschissen. Was heißt evangelikal? Die Evangelikalen würden sagen, du bist ein reiner Pfingstler. Das soll nicht alles durcheinander werfen.
Das soll jetzt.
Ja, weißt du, ja, also ich denke, ich würde dir 50% zustimmen. Ja, also das Handauflegen hat eine Kraft und eine wahrnehmbare Kraft schon alleine zwischenmenschlich. Ja, und weil wir an den Gott glauben, der Beziehungen lebt und selber in Beziehungen zu uns steht und innerhalb von sich selbst Beziehung ist, als Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist alles, was Beziehung ausdrückt, und zwar auch körperlich ausdrückt, weil wir eben körperliche Menschen sind, ja, natürlichen Ausdruck dieser Beziehung. Und deswegen ist es immer unterstützend. Ja, ich denke mal zurück an die sogenannte apostolische Sukzession. Ja, das ist ja so ein Gedanke, dass alle Priester ja in einer langen Reihenfolge bis zu den Aposteln zurückgehen und jeder ursprünglich mal von einem Apostel eingesegnet worden ist und seinen Job bekommen hat. Das ist ja ein Gedanke, der stark mit Handauflegen verbunden ist. Und mit der Weitergabe des Heiligen Geistes, weil in der Frühchristenheit hat sich ja bald entwickelt, dass die Leute halt gesagt haben, dass Priester einen besonderen Grad an Heiligkeit haben und einen besonderen Grad an Heiligen Geist. Ja, also dass quasi sich in der Beauftragung eines Menschen Priester zu sein, ausdrückt, dass der Heilige Geist besonders stark in ihm ist. Bis dahin, dass in der Gemeinde kaum noch Heiliger Geist vorhanden ist. Ja, da hat sich so langsam die Amtskirche damals rausgebildet. Und das war sehr stark mit dem Gedanken verbunden, wenn wir die Hand auflegen, wird dieser Heilige Geist weitergegeben. Ja, und dann ist der andere auch so krass bevollmächtigt. Da würde ich aus heutiger Sicht so ein bisschen eine gewisse Skepsis anlegen, ja, weil wir eben durch die Korrektur, durch Luther, ja, Priestertum aller Gläubigen vor Augen haben, dass es nicht nur einige Personen betrifft, die durch eine körperliche Handlung das irgendwie geradezu mit Sicherheit erhalten, den Heiligen Geist. Und ich denke, man kann auch wirkungslos mit Handauflegung segnen oder fluchen, was auch immer, also wenn es jetzt halt nicht angemessen ist. Und man kann aber auch völlig ohne die Hand auflegen zu können, ja, ganz woanders seiend, genauso effektiv segnen. Letztlich steht der Segen ja in Gottes Hand. Und ich glaube, alle Möglichkeiten, die wir so nutzen wollen, um irgendwas zu verstärken, ja, weil wir jetzt einen Kopfstand machen beim Segnen oder sowas, weil das besonders holy ist, oder uns den Rücken peitschen, während wir für jemand anderen beten, das ändert nichts daran, an Gottes Willen den anderen zu segnen. Das kann das nicht verändern. Ich glaube, das darf man nicht gegeneinander stellen. Ja? Also jemandem die Hand aufzulegen, ist eine gute Unterstützung, aber es hat an sich keine magische Kraft. So, das ist, was mir wichtig ist.
Ja gut, I agree.
Okay, na, dann ja. Haben wir ja mal wieder
dann haben wir das Handauflegen Vers
eine
jetzt
Stunde
mal
diskutiert
ja.
Und haben festgestellt, dass wir dieselbe Meinung haben. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge. Ja, jetzt hast du mal ein schönes Beispiel von Handauflegen, mein Freund.
Ja, der Voodoo-Mann, ey. Das ist so eine richtige Nummer, wo ich so denke, ja, das machen die doch in Afrika. Ja? Sorry, oh Gott, das musst du eigentlich rausschneiden, aber... Also nee, aber das ist doch richtig durchgeknallt, die Nummer.
Ist doch immer gut, wenn man mal seine Vorurteile wieder auf den Tisch bringt.
Ah, bitte verzeiht mir das. Aber es ist, ich will nur sagen, sowas stellt man sich doch vor, wenn du zu irgendeinem Typen gehst in so einem Buschland, ja, der so in einem Dornhöhle lebt, ja.
Nicht besser.
Und dann so völlig abgefahrene Sachen macht. Also wie hätten sich also die Reihenfolge vorstellt? Er steckt erst die Finger in die Ohren. Das ist schon mal
richtig. Nein, stopp. Der allererste Schritt, ja. Jesus ist professioneller, als du denkst. Ach. Er nahm ihn aus der Menge beiseite. Ja, so, jetzt kommt Special Counsel, ja, Einzelsitzung.
Und dann passt jetzt. Genau, dann legt er die Finger in die Ohren rein. Das ist schon mal so richtig, eigentlich, also schon grenzwertig eklig, ja. Für beide eigentlich irgendwie.
Ja.
Dann spuckt er aus. Ich hoffe, er spuckt auf den Boden und ihn nicht ins Gesicht oder so. Also das weiß ich, sieht man nicht, weiß man nicht. Und dann nimmt er die Finger aus den Ohren wieder raus, ja, und berührt seine Zunge. Also auch richtig die bittere Nummer, ne? Erstmal schön der Ohrenschmalz auf die Zunge verteilt. Und dann sieht er auf zum Himmel, ja, und macht noch so ein und sagt so, Vater, ja. Und das heißt, tu dich auf. Und du denkst so, Junge, du bist so Banane, Alter. Also ich kann mir richtig vorstellen, dass auch in der Menge, wenn die so sagten, ja, segne den mal und so, und auf einmal macht er so eine abgefahrene Nummer, sich so denken, so Leute so fremdschämen und so sagen, Alter, bist du scheiße, ey. Was haben wir hier gemacht eigentlich? Ja, aber es kommt ja alles anders.
Also wohin spuckt Jesus jetzt?
Auf den Boden. Bitte, ich kann nicht, kann ich damit leben, wenn er ins Gesicht spuckt, kann ich damit nicht leben. Das geht nicht. Also, da ist tatsächlich meine Grenze erreicht. Wenn er Jesus macht, dann muss ich dir sagen, bitte Jesus, bitte heile mich nicht, ey. Wenn du mir ins Gesicht rotzt, tut mir leid.
Kannst du das gerade mal schnell in eine andere Übersetzung aufschlagen vielleicht?
Oh, der Elberfelder macht es noch viel schöner. Pass auf.
Was schreibt denn die Elberfelder?
Der nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren. Seine Finger in seine Ohren?
Ja.
Naja. Stell dir vor, legt er seine Hände und legt die Finger von dem Typen
halt in seine Ohren. Halt mal die Ohren
ja. Nein. Und berührte mit Speichel seine Zunge.
Ja.
Und das bedeutet, also der spuckt er sich in seine eigene Hand, dann, pass auf, pass auf, so sieht's aus. Der Taube hat seine eigenen Finger in seinen eigenen Ohren drin, ja, und dann spuckt der Jesus in seine Hand und berührt mit seiner Speichelhand jetzt die Zunge von dem anderen.
Na, ich
so
glaube,
stehen ja, sie da.
Na, nee, ich glaube, es ist noch weirder. Jesus steckt ihm tatsächlich seine eigenen Finger in die Ohren. Also Jesu Finger stecken in den Ohren des Taubstummen.
Ja.
Ja. Und dann lutscht sich Jesus an seinem Daumen, ja, weil er hat ja nur genug Platz, ist sehr nah am Gesicht des anderen und dann legt er ihm seinen
Speichel. So wie so ein Headset dann, wie so ein Headset, also die Finger, Daumen und dann rinnen in den
ja,
Mund.
Ja, genau. Warum macht er das, Simon?
Ja, er legt ja die Hand auf an den relevanten Stellen.
Ja. Schöne Deutung. Ne?
Mein Gott.
Hast du auch schon mal gemacht mit Saba?
So, ich weiß nicht. Jetzt, du hast bestimmt eine geile Erklärung. Ich lach mich nur tot. Es ist furchtbar. Es ist so weird und irgendwie unangenehm. Ja, sag mal.
Na,
ja,
gute Frage.
Gut, warum macht er das?
Also, ja, das ist eine Geschichte. Da würde man jetzt eher, das klingt ja irgendwie ein bisschen danach. Jesus, der crazy Wunderheiler, ja, der jetzt auch nicht anders als andere Hexen und Hexer irgendwie rumläuft und irgendwelche krassen Actions anstellt, um davon abzulenken, dass er eigentlich gar nichts Besonderes tut. Aber offensichtlich ist es ja nicht so. Was soll das? Also warum?
Ja, dann,
gut, Finger
dann,
in die Ohren, ja, an die
dann
Stellen,
zeigt er den
Problem
Heiligen
macht.
Geist jetzt, wo er hin muss, weißt du? Hey, Heiliger Geist, da, wo meine Finger sind, ne? Hier, da drauf gezeigt, in die Ohren reingesteckt. Da ist das Trommelfell, Junge, ran. Da ist die Ohrmuschel und die Schnecke. Du musst jetzt alles aufrichten. Und die Zunge übrigens auch noch, Junge. Hier, und dann verdreht er irgendwie seine Hände richtig heftig. Ja, und das mit dem Speichel, ich weiß auch nicht. Es vielleicht... Also vielleicht ist es auch einfach so eine Jesus-Nummer, weißt du? Damit er mal wieder was tut, was man nicht erwartet. Der könnte natürlich auch einfach sagen, jo, deine Sünden sind dir vergeben. Ist natürlich problematisch, weil der Taube hört es ja nicht.
Gut gemerkt, Simon. Naja, also du hast recht, ne? Das ist ein guter Punkt, eine gute Spur. Weil er macht etwas, was der Taube erleben kann. Er spricht jetzt nicht nur zu ihm, ja? So wie Leute, die hilfreich sein wollen, aber es nicht hinkriegen. Sondern... Er berührt ihn und das muss natürlich ziemlich intensiv sein, wie wir schon gesagt haben und vielleicht sogar ein bisschen zu eklig. Aber hier steht ja nicht, dass der taube Typ hier abhauen will oder sich ekelt oder sowas. Gut, vielleicht hat es einfach keiner berichtet. Aber scheinbar ist es nicht so, sonst hätte es ja einen Skandal gegeben. Und offensichtlich ist das eine intensive Zuwendung, die hier passiert. Also ich meine, das erinnert mich ein bisschen daran, wie Mütter, wenn der Schnuller vom Kind runtergefallen ist, den Schnuller vom Boden aufheben, den ablutschen, damit kein Schmutz mehr dran ist und ihrem Kind in den Mund stecken. Ja, genau, du guckst ganz komisch, Simon. Oh. Wer weiß, ob deine Mutter das auch getan hat. Aber das macht man ja nur, wenn man sich sehr nahe steht. Und eigentlich, wenn man zur selben Familie gehört. Wenn man es ganz abgefahren lesen will, kann man sagen, naja, Jesus nimmt den Schmutz von dem Typen an.
So ein bisschen wie in Green Mile oder was? Der große genau. Typ im Knast.
Ja, ja. Er steckt dir die Finger in seine Ohren. Das heißt, er hat da ordentlich Kruste unter seinen Fingern. Und,
Alter, Vater,
und er sabbert seine Daumen an und steckt dir dem in den Mund. Das heißt, er hat auch seine Sabba an der Hand.
Ja. Ja.
Genau. Und gleichzeitig bekommt der Taubstumme was von Jesus, vom Speichel sozusagen ab. Also da verbindet sich etwas. Und das ist jetzt, ne, wie gesagt, extrem übertrieben, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ist ja ein Motiv vom Leben von Jesus auf der Erde. Ja, also das Göttliche, das eigentlich keine Berührung hat zur Erde, nach den Vorstellungen der Leute, ja, das kommt auf die Erde. Damit wird Jesus menschlicher, als du dir Gott vorstellen würdest. Er wird beschmutzt, ja, er nimmt Menschengestalt an, er wird am Schluss, oh, Spoiler schon wieder, der dritte Spoiler schon, ja. Er wird am Schluss sogar gekreuzigt, ja, also.
Boah, den hört sich ja keiner mehr an, wenn wir das so machen, ne?
Nimmt ordentlich Scheiße. Schaden, ja, und wird sozusagen, ja, in Anführungszeichen beschmutzt, aber das Verrückte, was dabei passiert, ist, dass die Menschen etwas von Gott abbekommen, ja. So wie Jesus dem hier seinen Speichel in den Mund drückt, was ein bisschen komisch ist, bedeutet aber, dass Gott sich herunterlässt auf die Erde, so, und hier als Jesus rumläuft und sogar stirbt, dass das dem Menschen etwas von Gott abgibt. Ja, weil wir am Schluss nämlich frei sind von dem, was uns runterzieht, weil Jesus es an sich genommen hat. Seine Sauberkeit nimmt unsere Schmutzigkeit an und unsere Schmutzigkeit wird durch seine Sauberkeit überlegt.
Jawohl, Das heißt, das wird aber
das
schön
steht nicht in diesem Text hier drin, das ist aber eine Grundbotschaft unseres Glaubens.
Ja. Und jetzt, genau, und jetzt tun sich seine Ohren auf und seine Zunge wird gelöst und er redete richtig. Ne? Und dann hast du wieder Markus, der ne, der ganz große Weltliteratur macht. Ich kann ja empfehlen an dieser Stelle, Leute, guckt euch mal auf YouTube Videos an, wie Menschen das erste Mal hören. Das passiert ja tatsächlich, es gibt ja Technologie, Menschen, die taub sind, tatsächlich das Gehör wiederzugeben. Ist dann irgendwie so mit so Nervenbahn-Hirn-Ding richtig abgefahren. Und die weinen ja immer, die Menschen. Die sind einfach nur in einem Raum, die machen nicht mal Musik an. Das ist einfach nur der Raum und die hören einfach das Umgebungsrauschen. Und dann weinen die immer ganz fantastisch. Das ist wirklich sehr berührend. Es ist ein bisschen Banane, solche Videos zu gucken. Ist mir mal aufgefallen, weil ich das wirklich mal einen ganzen Art gemacht habe. Und ich habe dann immer mitgeweint und dachte so, Junge, Alter, warum guckst du eigentlich solche Videos? Was ist denn hier los, ey? Guck wenigstens ehrlich, Liebesfilm sollte sich irgendwas berühren oder so.
Na, du weinst aber nicht bei Liebesfilmen.
Nee, die finde ich einfach nur peinlich.
Du weinst nur bei übernatürlichen Wundern.
Genau. Und das ist, finde ich, aber ganz, also weißt du, wenn ich das geschrieben hätte, dann hätte ich halt erzählt und dann hat er geweint und dann haben alle geweint und Jesus auch. Ja, das war so ein schönes Ding. Ja, das wäre halt irgendwie dann auch, ne? Der Mensch im 21. Jahrhundert wäre glücklich. Aber ja. Ich glaube eben, das ist aber passiert und ich glaube, das ist halt richtig geil. Also ich würde sagen, eins der mit schönsten Wunder, da um sie herum einfach vermutlich nur Leute sind, die sich freuen. Ohne dass irgendein Spacken schon wieder sich aufregt, ja. Sondern einfach nur Freude da ist und das ist richtig geil.
Ja, das Problem ist dann ja nur, wie Jesus darauf reagiert und sagt, ja, ich bin auch total berührt, aber erzähl niemandem davon.
Ja.
Und, aber jetzt kommt das erste Mal, wir haben ja schon häufiger darüber spekuliert, warum Jesus sagt, erzählt nicht davon, ne, warum er immer wieder verbietet, von den Wundern weiterzuerzählen. Und jetzt kommt das erste Mal der Satz, der so ein bisschen auf unserer Erklärungslinie liegt. Je mehr es ihnen aber verbot, desto mehr breiten sie es aus. Also wie stellt man sicher, dass eine Information, die alle Menschen erreichen soll, unbedingt auch alle erreicht?
Mach ein Geheimnis draus.
Genau. So muss es sein. So, es wird also sofort geleakt. Ja.
Ja. Noch alles vor diesen Typen, der irgendwo in der Botschaft lebt. Wie ist der überhaupt? Das sollte man schon wissen, ne?
Was? Wovon sprichst du? Von Snowden oder was?
Nee, den anderen.
Oder Assange.
Assange. Muss Julian man ja mal respektieren. Assange? Das ist ein bisschen elendig, dass sein Name mir immer wieder nicht einfällt. Ja, Julian Assange. Ja, noch vor ihm gab's das schon.
Naja.
Naja, gut. Ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Das kennen wir aus dem Kindergarten schon.
Also Jesus Petzen. Leaks, ja?
Ja, Jesus Leaks, ja. Genau, und die Petzen. Ne, die petzen ja nicht. Aber das ist ja so das Ding. Es ist ja auch so eine positive Botschaft. Da denkt man sich, ach Jesus, also ist schon geil, dass du das gemacht hast, aber hier täuscht du dich leider. Aber jetzt sind's trotzdem. Es ist ein bisschen komisch. Ich weiß immer nicht so richtig, warum, was mir das sagen soll, wenn ich das lese, ja?
Ja.
Weil ich mir so denke, ja, gut, Jesus sagt das. Okay. Und die Leute machen das. Okay. Also ne, erzählen es halt weiter. Aber ja. Denke ich mir immer so, ja, Jesus, Markus, was soll ich jetzt davon aus dieser Botschaft mitnehmen, als dass du einfach Text schreibst? So. Who cares?
Guck mal, also wir sollten den letzten Vers noch einholen. Sie wunderten sich über die Maßen. Meine Fresse, wie kann denn das sein? Und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden.
Ja, das, also, man, das müssen wir noch reinpacken. Staunen, so. Das müssen wir noch reinpacken, weil das ist ja nämlich eine, das ist ja quasi ein Rückgriff auf die Prophezeiungen über Jesus.
Ja.
Jetzt müsste ich tatsächlich kurz nachgucken, wo es steht.
Schlag doch mal Jesaja 35.
Irgendwie, Lukas, das wird dir manchmal echt, ich hab das gerade im Kopf. Ich sag dir das mal. Ja?
Nee, ich hab hier gerade so ein Buch, ja.
Du Arsch. Du hast ein Buch, während wir casten, in der Hand.
Das ist, ja, warum nicht?
Was ist denn da los? Ich hab
außer
das
der Bibel sogar.
Ich sag das wenigstens noch aus dem Kopf, ey. So, was, Jesaja? Sag mal nochmal, 35?
35, 5 bis 6.
5 bis 6. Das ist unfassbar, was du da machst, ey. Okay, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande.
Okay, vielen Dank. Du hast einmal gelesen von den Tauben, die hören werden. Ja, und dann hast du von den Stummen, die sprechen werden, gesprochen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, steht an der Stelle, dasselbe Wort wie bei Markus 7,32, das wir heute hatten. Ja, stammeln steht da.
Ja, fein.
Die Zunge der Stammelnden wird gelöst werden.
Und trotzdem bleibe ich dann an dieser Stelle, muss ich sagen, was im Neuen Testament an dieser Stelle passiert, ja, die sagen das. Und das ist richtig nice, ja. Und das ist auch ein Rückgriff. Und ich würde sagen, es ist ein markinischer Kunstgriff, ja. Aber es ist ja, also, was im Jesaja gemeint ist, ist etwas anderes, als das im Neuen Testament jetzt in diesem Moment passiert.
Naja, warte mal.
Naja, okay.
Lies doch nochmal Jesaja 35,10 vor.
Okay, ja. Du mit deinen Büchern immer. Das klingt. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen.
So, also damit steht, wenn das hier tatsächlich so ist, dass Markus dieses Lob und diesen Dank bewusst auch nochmal so formuliert, dass er Anklänge von Jesaja 35 hat, wird hier nicht nur über Heilung gesprochen, sondern es wird über Heilung in einem ganz bestimmten Kontext gesprochen, und zwar in dem Kontext von Rettung für das Volk Israel. Ja, und das Spannende ist, dass er das hier in einem Gebiet macht, in einem heidnischen Gebiet. Ja, da wo wenige Juden rumhängen, hier steht natürlich nicht, welcher Nation der Taube jetzt angehört, ne? Aber in einem Gebiet, in dem eigentlich erstmal die Juden nicht so rumhängen, wird das Heil des Volkes Israel an diesem Tauben sichtbar und die Leute sprechen es geradezu aus, ja, ohne es zu merken. Und weißt du, dieser Jesaja 35 Text hat da einfach eine große Stärke. Also kurz vorher heißt es eben auch in Jesaja 35,4, das kannst du ja vielleicht nochmal lesen.
Ja, natürlich. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen.
Ja, ist auch ein bisschen verrückt, ja. Also diese Zusammensetzung von Rache und Hilfe. Aber wenn wir eines Tages bei diesem Kreuz ankommen werden, Spoiler Nummer 4, dann werden wir sehen, wie Gottes Rache in Wirklichkeit aussieht.
Jawohl.
So, und hier ist ein Vorzeichen davon, wie Gott es meint. Und zwar, dass er es gut meint. Ja, er hat alles wohl gemacht. Ja, es ist fast wie Genesis 1, es ist fast wie 1. Mose, ja, der Anfang der Bibel, wo Gott immer sagt, so, er schuf XY und siehe, es war gut. Und Gott sprach, es war sehr gut am 6. Tage, ja. Und Jesus stellt die Schöpfung wieder her. Jesus macht das wieder gerade, was in der Zwischenzeit nicht gut war. Also er hilft Leuten, denen die Ohren verschlossen sind und die Zunge nicht geht, und stellt es wieder her und zeigt damit an, dass Gott noch was mit ihnen vorhat und mit uns vorhat, mit der ganzen Menschheit.
Ich finde es gar nicht falsch, was du sagst.
Ja, aber es berührt dich
nicht. Ich finde, nein, aber also das ist sehr spannend. Also ich würde immer nicht so weit gehen und die Texte so weit auslegen. Ich bleib da mal gerne nah am Text dran. Das ist richtig. Es ist halt alles eben diese Kraft und diese natürlich. Es ist wieder quasi ein Baustein in der Geschichte Jesu, das uns zeigt, was eigentlich das große Ganze ist. Aber ich finde, da entfernen wir uns dann immer so weit von der eigentlichen Sache. Also wenn wir jetzt anfangen, immer das große Ganze zu sehen und so, dann würdigen wir, finde ich, nicht das Kleine. Und wenn wir jetzt schon durch die Bibel gehen und Vers für Vers hier alles diskutieren, man ahnt es ja nicht, ich habe am Ende Markus-Evangelium Vers für Vers diskutiert, ey. Dann lass uns doch beim Kleinen bleiben. Ich meine, wir haben am Ende, wenn sie ihn annageln, noch genug Zeit, das große Ganze zu besprechen. Aber ja.
Ja, wobei ich finde, man muss ja immer fragen, warum steht das hier? Ja, also warum steht hier so ein klarer Ausspruch, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden? Wenn wir wissen, dass Markus sich eben auskannte in diesen Schriften und dass sein Evangelium durchzogen ist von Echos sozusagen aus dem Alten Testament, so wie es ein bekannter englischsprachiger Theologe Richard Hayes es nennt, dann finde ich, hilft es zum Verständnis. Ja, man muss nicht immer über das ganze große Bild sprechen, aber dann, weißt du, die Leute, die das Evangelium hier lesen, können unter Umständen diese Verbindung herziehen und daraus ein Vorverständnis gewinnen. Beziehungsweise bei Markus sagt man ja eigentlich, wenn man Markus zu Ende gelesen hat, dann, das allererste Mal, ja, dann fängt man nochmal an, das nochmal von vorne zu lesen und liest es mit einer neuen Sicht. Und deswegen kommt dann immer Jesus mit dem Kreuz mit da rein, ja, weil man das dann vom Schluss her liest. Und dann schließen sich Sachen neu auf. Und dann ist das hier zum Beispiel auch ein Hinweis darauf.
Genau, aber ich glaube, was es halt eben auch zeigt, oder ich meine, insofern stimme ich dir dann schon zu ein bisschen, was es eben auch zeigt, wie entstehen eigentlich solche Aussagen? Es zeigt halt die Geschichte, wieso Menschen sowas überhaupt sagen. Denn wenn man jetzt quasi erstmal so die Weissagungen von Jesaja und Jeremia und das alles immer so liest und sich so denkt, boah, das wird ja alles total super crazy und abgefahren und Licht und Feuer. Ja. Und dann passiert es einfach in der Alltagssituation und im Alltag passiert dieser Wahnsinn, dann haut es halt so richtig um.
Ja, genau.
Und darum geht's mir, dass es halt die Situation ist, die Leute, die sind jetzt, sie ist jetzt eine steile These, die sind jetzt nicht vom Heiligen Geist ergriffen, weil sie das sagen, sondern sie sind in der Geschichte, ja, als Wesen in der Geschichte, die Gott macht. Ja, Gott schafft die Geschichte und es passiert jetzt einfach. Und das zeigt eigentlich auch, wie durchdringend Gott eigentlich in der ganzen Welt sich bewegt. Dass halt Gott eben bei den Heiden ist, weil sie ein Teil seiner Schöpfung sind. Und weil sie ein Teil seiner Schöpfung sind, ereignen sich Dinge außerhalb des jüdischen Raums, ja, bei dem auserwählten Volk, außerhalb dessen. Und sie führen diese Geschichte vor Ort. Also ich finde, für mich zeigt das viel mehr, und das ist viel relevanter für mich dann vielleicht auch, wie sehr relevant die Heiden einfach die ganze Zeit über sind. Fast sogar die relevantesten Geschichten schaffen. Dass die Paradigmenwechsel durch die Heiden passieren und eben nicht durchs jüdische Volk. Das ist ein bisschen hart, aber...
Naja, was heißt durch? Also bei, meinst bei, du, bei den Heiden.
Oder weil sie so verrückt sind oder was auch immer, aber es ist das...
Naja.
Sehr gut, verrückt ist vielleicht ein falscher Begriff.
Wir hatten jetzt zwei Geschichten mit den
ja,
Heiden.
Ja, da kommt ja noch was.
Musst du aufpassen. Ne?
Ja, gut, ich.
Ja, genau. Aber du wolltest ja nicht
Scheiße,
spoilern.
Ich wollte nicht spoilern. Okay, also jetzt bisher.
Okay, aber was nimmst du denn jetzt mit hiervon, Simon?
Naja, also wie immer, dass Jesus mal wieder nichts tut, was man denkt. Ja, also er ist einfach immer so ein bisschen anders drauf. Wobei, na gut, es stellt sich auch da eine Routine ein, muss ich zugeben. Ja, und also was ich mitnehme, ist halt, Gott schafft die Geschichte. Sie passiert zwangsläufig. Und wir können das jetzt nachvollziehen und das bedeutet, dass es halt eben auch bei dir und mir passieren kann. Die Geschichte. Und du bist nicht immer nur der dumme Zuschauer, der immer sich denkt, boah, geil, wie das den anderen passiert, sondern du gehörst dazu. Ja, und quasi, wenn du dir bewusst machst, als Christ, als Nachfolger Jesu, dass du dazugehörst, dann kann die Geschichte dich ereilen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Nummer.
Was meinst du damit genau? Also das klingt jetzt noch ein bisschen kryptisch. Die Geschichte ereilt dich, das heißt, dir werden auch die Ohren aufgetan. Oder?
Ja, also Gott wird dir begegnen und du wirst plötzlich irgendwann den Moment haben, dass dir Jesus oder Gott oder ein übernatürliches Ereignis begegnet und du wirst diesen Moment haben, dass du dann etwas tust oder sagst, das dich zum Teil biblischer Geschichte macht, ohne dass du es irgendwie vorhattest oder geplant hast. Sondern es wird einfach passieren und das ist der geile Shit.
Könnte es auch etwas Innernatürliches sein?
Ja, auch gerne innernatürlich.
Das ist der Witz an der Sache, wie Jesus hier heilt. Er nutzt irgendwie die natürlichsten Dinge, ja, und dann passiert das crazy Wunder. Er benutzt schmutzige Finger.
Ja, ich hoffe ja, dass es nicht so natürlich ist und mich Leute regelmäßig in meinen Ohren rumpulen, ey.
Ja, das ist ja
schon anstrengend.
Gut, dann haben wir nochmal ein bisschen eine gute Botschaft am Schluss, ja. Euch wird wahrscheinlich keiner in den Ohren rumpulen. Jesus ist schon länger nicht dabei beobachtet worden, wie er das gemacht hat.
Ja. Genau.
Gut, also, wir fassen es vielleicht mal zusammen mit dem Schlusssatz, ja. Er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hören, die Sprachlosen reden. Gott will nicht, dass wir an ihm vorbeileben. Er will, dass wir ihn hören. Er will nicht, dass wir sprachlos bleiben, sondern dass uns der Mund aufgetan wird. Und so passiert es ja auch den Tauben. Ja, Jesus sagt zwar, erzählt es nicht weiter, aber der Taube denkt sich, hey, ich konnte so lange nicht reden. Natürlich erzähle ich das weiter. So, und so verbreitet sich die Botschaft wie ein Lauffeuer. Und genau, ich glaube, wir bleiben mal bei diesem Lauffeuer stehen und schauen, wie es quasi weiterbrennt in der nächsten Woche. Und bis dahin freuen wir uns über das Weiterbrennen dieser Botschaft bei euch zu Hause. Und damit sind wir schon bei unserer Kategorie.
Das Ende.
Auch in dieser Woche danken wir euch herzlich für all eure Kommentare. Es ist immer wieder gut, mit euch Community zu haben. Manche von euch schicken uns ihre Gebetsanliegen und das ist cool. Wir sind gerne dabei und beten für euch. Macht das gerne weiter. Schreibt uns auch einen Kommentar auf offenbartcast.de unter der Folge im Kommentarfeld über Facebook und Twitter oder per E-Mail, wie ihr es gerne mögt.
Ja, und auch an dieser Stelle angesprochen, uns zu bewerten und über uns zu reden. Also wenn ihr keinen iTunes habt, ist auch nicht schlimm. Ihr könnt auch einfach so uns immer weiter verbreiten. Jede Form von Werbung in Form von Bewertung oder indem ihr einfach von uns erzählt oder Links teilt, ist immer ausgezeichnet
und
willkommen.
Und zu guter Letzt haben wir noch eine spannende Neuigkeit. Und zwar werden wir morgen, das heißt am Dienstag, dem 12. Dezember, auf unseren neuen Server umziehen und wir hoffen, dass dadurch einige Probleme behoben werden, dass die iTunes-Verfügbarkeit deutlich besser wird in eurer iTunes-App auf dem Handy und einige andere Neuerungen werden damit wahrscheinlich verbunden sein. Vielen Dank an alle, die in dieser Woche für uns gespendet haben. Ihr habt uns einen ganzen Monat auf dem neuen Server ermöglicht und das ist richtig cool. Geradezu ein Zufall, dass es jetzt sich genauso überschneidet. Danke für eure Unterstützung. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, nutzt gerne die Buttons von PayPal und Flatter auf der Seite. Danke auch an alle stummen Hörerinnen und Hörer. Cool, dass ihr dabei seid.
So.
Auch ihr seid bärtig. Ja. Auch ihr gehört zu diesem Offenbart-Cast dazu. In diesem Sinne können wir euch nur eines wünschen.
Bleibt bärtig.